Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Lang ist es her, als wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben. Die Sommerpause ist vorbei und ich weiß noch nicht, ob wir sie anfangen, wie wir sie beendet haben, nämlich mit einem Gast. Es hängt jetzt davon ab, wie schnell eins live ist mit dem Zusammenschnitt des Vorort-Podcasts, den wir haben morgen. Aber wir haben heute wieder einen Gast. Beim letzten Mal war es der Chefarzt der Wiener Berufsrettung. Heute ist es Dr. Peter Neudeck. Und Christian fragte mich vorhin, als wir hier geparkt haben, ist der Herr Neudeck eigentlich Doktor?
Oh, es ist so lange her, dass wir miteinander schon wieder gesprochen hatten.
Ja,
ne?
Ja, das ist
und so viele Gäste so dazwischen, dass ich mir echt überlegen musste. Aber ja, ich meine, es macht jetzt auch nichts, wenn man sich mit Doktor anspricht, obwohl sie keinen hätten. Also wenn sie keinen hätten.
Ja, also dann wird es auch nichts machen. Es wär dann nur schlichtweg falsch. Ja. So als wenn ich sie mit Konsul ansprechen würde.
Richtig, da würde ich dann auch
oder
sagen.
Oder Senator oder genau. So. Ne? Wird jetzt auch nichts machen. Aber
ja, bestimmt. Ich hatte letztens eine Patientin, die hat gesagt, Sie sind doch Arzt. Ich so, nee. Oh, dann können Sie ja gar nichts.
Ja, von daher. Ja, okay, da wissen Sie ja auch Bescheid.
Wusste ich schon mal, wo ich mich anstellen sollte dann, ja.
Für mich ist es aber auch tatsächlich völlig in Ordnung, das eben zu vergessen oder nicht zu erwähnen. Also ich weise jetzt nicht in der Öffentlichkeit Menschen darauf hin, Herr Dr. Neudeck, bitte. Ah. Obwohl das ja in Deutschland doch zum Namen dazugehört.
Mhm, ne? Ja. Ich kenne auch viele, die bestehen auch wirklich darauf.
Auch gut ohne leben.
Ja. Ich habe ja immer ein bisschen auch mit den Vorzimmerdamen von einigen Herren und Damen zu tun. Und die sind auch, oh Gott, sprechen Sie bitte immer mit dem Titel an. Also ganz, ganz wichtig. Und so schweifen wir ab. Aber erstmal ankündigen, es ist ja die letzte Folge mit Ihnen dieses Jahr jetzt. Ja. Und deswegen haben wir uns nochmal ganz schöne Themen, auch oder Sie auch, sich schöne Themen rausgesucht, wo sich die Zuschauer oder Zuhörerinnen und Hörer bestimmt auch freuen werden. Denn es betrifft uns ja auch so ein bisschen. Aber ganz am Anfang erstmal haben Sie so ein bisschen Traurigkeit, dass es jetzt schon wieder zu Ende ist, das Jahr. So mit uns? Wie gehen Sie dagegen vor? Was macht man so bei Traurigkeit, wenn man irgendetwas vermisst? Heimweh, Fernweh gibt es ja auch in die Richtung. Was
also ich denke, immer gut ist es, sich die schönen Erinnerungen herbeizuholen, Fotos anzuschauen. Geht jetzt bei uns nicht. Ne?
Wir haben keine gemacht.
Könnten wir einen älteren Podcast anhören oder auch die YouTube-Einspieler mir anschauen. Erinnerungen hochzuholen, die positiv sind und in die Zukunft zu schauen. Denn das habe ich jetzt so in meinem Leben gelernt. Das ist jetzt weniger empirisch evidenzbasierte Psychotherapie oder klinische Forschung. Wenn eine Türe zugeht, dann geht ein Fenster auf und oder umgekehrt. Und wenn eine Sache vorbei ist, beginnt eine andere. Und es ist ja tatsächlich nur das Jahr vorbei. Das heißt, ich werde es auch genießen, sie ein bisschen zu vermissen.
Ja.
Ja? Und mich dann wieder darauf freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder zusammensitzen.
Auf jeden Fall. Ist bei mir bei Serien immer so. Ne? Also ich gucke dann, ich fange dann immer wieder von vorne an, weil ich dachte mir, also die Serie war eigentlich ganz toll. Schade, dass sie endet. Aber da gab es ja ganz tolle Folgen. Und dann gucke ich mir auch teilweise einzelne Folgen nochmal an und sage so, das war doch ganz toll. Und am Ende ärgere ich mich dann trotzdem, dass es nicht weitergeht, weil es abgesetzt wurde oder so.
Das kann ich tatsächlich immer nicht, weil dann kriege ich, ich kann mir das nicht wieder am Anfang schauen, weil ich mir denke, dann waren die Verhältnisse in der Serie noch, die Figurkonstellation, die bestanden ja noch gar nicht und. Deshalb, ich kann das nicht. Aber,
ja. sich da nur auf eins zu fokussieren, das führt natürlich immer dazu, dass es die Gefahr beinhaltet, ja, wenn das dann nicht mehr da ist, dann ist es nicht mehr so gut. Deshalb ist in dem Bereich Flexibilität, also mehrere Dinge, mehrere Projekte vielleicht, nicht zu viele, ja, mehrere Aufgaben, mehrere schöne Erlebnisse, die hinter einem liegen, aber vielleicht auch vor einem liegen, darauf zu schauen.
Also aber triggert man dann nicht Melancholie?
Ach, die Melancholie ist ja eher eine Haltung. Ja? Melancholie ist eine Haltung, die Personen in ihrer gesamten Psyche mitbringen. Früher war das ein psychiatrischer Begriff. Man würde heute sagen, es ist vielleicht ein kulturwissenschaftlicher Begriff. Und die Melancholie ist ja so etwas wie die Schwermütigkeit. So wird es ja so frei übersetzt. Und mit einer Melancholie kann man durchaus sehr kreativ sein. Man kann Poeme schreiben, Gedichte, man kann Lyrik machen, Lieder werden komponiert und Sonette gedrechselt. Wenn sie in einer schweren Depression sind, dann geht das nicht. Also ist die Melancholie durchaus etwas, was also als Lebenshaltung vielleicht entsprechend dem der rheinischen Frohnatur, ne, auf der anderen Seite. Ne? Die rheinische Frohnatur, schön oberflächlich, haha, hat noch immer Jodjangen und so weiter. Ne? Die geht dann ganz anders durch Leben. Auch da entstehen ganz tolle kreative Sachen. Ne? Siehe das rheinische Liedgut, ne? Nicht nur im Karneval. Die Melancholie dagegen ist eben die Schwermütigkeit. Und das darf man auch sein. Das ist auch wichtig, das auch zuzulassen, dass man schwermütig ist mal. Darf man sein, dass auch die Befindlichkeit mal nicht so toll ist, dass man nicht jeden Tag on top performt. Das ist schon okay.
Das wäre irgendwann komisch wahrscheinlich, wenn man das gar nicht mal verspürt.
Schwermütig war der Christian auch, und zwar vor 3 Tagen. als er mir sagte, er ist ein bisschen aufgeregt.
Ja, das stimmt.
Weil noch nichts steht.
Naja, so ist es ja nicht, aber es ist, man hatte, also wir haben ja bald, also morgen für uns, wir nehmen ja hier einen Tag vor der Show auf mit Ihnen und unsere erste Live-Show. Das haben wir noch nie zusammen großartig gemacht, außer so ein bisschen auf der Bühne, aber halt da auch versuchen, eben einen Podcast zu machen. Aber diesmal machen wir eine Show. Was macht man?
Das sind zahlende Gäste, die da sitzen.
Ja, das kommt noch dazu, ne? Und dann denkt man sich so, wow, 2x45 Minuten wollen die uns sehen.
Okay.
Wollen die uns labern hören? Aha. Das mag man sich gar nicht so vorstellen. Aber was macht man denn bei Lampenfieber? Ich kenne das ja auch aus Vorträgen von Schulen. Ja, Erste-Hilfe-Kursen damals, so der erste, und den ganzen Tag durchhalten, dann auch, das war auch mal entspannt, ja.
Ja. Aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, wie sie das beide morgen Abend rocken.
Wir freuen uns, man hat ja auch eine Freude drauf. Ich freue mich eigentlich auch drauf. Ich freue mich auch auf was schief läuft. Einfach weil ich glaube, das bringt auch die Lacher mit rein, oder? Ich
weiß nicht, was kommt drauf an, was schief
aber
läuft.
Aber man hat ja so seinen inneren Perfektionisten und sagt so, man will die Leute ja auch so ein bisschen begeistern mit, das wirkt professionell, aber andererseits ist Podcast ja jetzt nicht unbedingt alles läuft glatt, sondern es ist ja eher die Authentizität, die man dabei hat, ne? Die Leute ja so feiern.
Klar, darf es auch sein. Ja. Also ich sage dazu immer, Lampenfieber bewahrt vor langweiliger Performance. Ja? Lampenfieber ist nichts, was man irgendwie wegmachen sollte. Es gibt dann ein zu viel. Das ist dann die Auftrittsängstlichkeit.
Okay.
Aber beim Lampenfieber, da ist man aufgeregt, da ist man alert, ja. Der gesamte Organismus fährt hoch, aber nicht wie bei einer Angst, sondern auf so einem Niveau, auf dem man eben gut performt und nicht wie ein Schluck Wasser in der Ecke steht und so unvital ein bisschen erzählt.
Ich glaube, das wird hoffentlich nicht bei uns passieren. Hast du überhaupt keins?
Das wär's nicht. Also gegen das Lampenfieber müssen Sie, und das ist vielleicht die gute Nachricht, brauchen Sie gar nichts zu tun, sondern akzeptieren Sie das Lampenfieber als eine Energie, mit der Sie gut arbeiten können morgen Abend. Okay. Das ist toll, das können Sie umsetzen, kanalisieren und dann sind Sie beide auch da und sind authentisch. Mhm. Ja? Wären Sie nicht, wenn Sie das Lampenfieber versuchen würden zu unterdrücken. Was macht man, wenn man wirklich Auftrittsangst hat? Dann übt man, dann trainiert man auf Auftritte im Voraus, dann mentalisiert man vielleicht ein paar Bilder, die einem helfen, über diese Hauptaufregung zurückzukommen und eine kleine Aufgabe, die ich dann Klienten gebe, die mit solchen Anliegen kommen. Es kann sein, dass das funktioniert, weil wenn Sie schon ziemlich erregt sind, sagen so, jetzt entspanne ich mich, dadurch erzeugen Sie vielleicht noch das Gegenteil. Ja. Weil die Erregung ist dann schon so hoch, dass die Entspannung nicht gelingt, was dann die Erregung wieder höher macht, weil die Entspannung nicht gelingt. Deshalb schlage ich dann vor, gehen Sie doch einfach hin, bevor Sie auftreten, gehen Sie zur Toilette oder gehen Sie irgendwo hin, wo Sie alleine sind und machen Sie, wenn es irgendwie geht, wenn Platz genug ist, 20 Liegestützen hintereinander. Oder machen Sie 20 Kniebeugen. Also, powern Sie sich körperlich ein bisschen aus, dann ist das Gehirn eher in der Lage, diese Unruhe und dieses Erregtsein, was man dann spürt, auch nochmal anders zu attribuieren, nennen wir das, also woanders zuzuschreiben. Das hilft manchmal.
Bin gespannt. Bei mir ist es aber auch wirklich nur so, wenn irgendwas komplett neu ist, wenn man das noch nicht gemacht hat. Wenn ich so als DJ auftrete mittlerweile, da ist es mir auch fast schon egal, ob es jetzt 5000 oder 500 sind. Manchmal ist ein kleinerer Rahmen sogar noch aufregender. Aber weil man das immer wieder macht, ne? So, und das machen wir ja jetzt quasi das erste Mal. Ich weiß noch, der ersten Podcast müsst ihr euch mal anhören, ne? Wie wir da noch versuchen abzulesen und.
Du hast ja für morgen auch schon wieder ein ganzes Drehbuch geschrieben.
Ja, aber nur den Anfang, aber da muss man sich ja nicht dran halten.
Ich habe festgestellt bei Vorträgen in der Schule, das konnte ich eigentlich immer relativ gut vortragen, ich bereite mich immer so auf 90-95% vor und ich lasse immer so eine bestimmte Unsicherheit von 5-10% lasse ich einfach drin. Ja. Die sich dann so spontan ergibt, Worte, die spontan sich dann zusammenfallen und so. Und meist wird es dadurch tatsächlich auch besser als in der Übung. Und ich finde es auch richtig gut, eine schlechte Generalprobe gehabt zu haben. Weil dann hat man alles Schlechte einmal hinter sich und dann kann es ja nur noch besser werden.
Genau. Na, wir haben das bei Erste-Hilfe-Kursen, also wenn wir ein bisschen aus dem Nähkästchen da plaudern kann, da haben wir Karten und da stehen wirklich die Texte drauf, die man sagen müsste. Finde ich absolut nicht passend. Ne, weil man sich darauf konzentriert, genau diesen Satz zu sagen. Ne, so nach mittlerweile, ich glaube, 12 Jahren Erste-Hilfe-Kurs hat man auch so die Sprüche drin, sowas wie beim Druck. Der Druckverband ist der einzige Verband, wo man den Knoten auf der Wunde macht und sowas. Das macht man immer. Und es macht eigentlich auch mal Spaß, dass da Fragen kommen, wo man manchmal so sagt, oh, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Also man kann nie planen, wie so ein Erste-Hilfe-Kurs läuft. Ne? Hat man nur grummelige Menschen da? Hat man Leute da, die die ganze Zeit lachen oder abgelenkt sind? Aber gut, ich werde das mal befolgen. Wir werden morgen Liegestütz machen oder ich zumindest dann.
Nee. Nein. Sagte doch vorhin bei
Auftritt. Nein, ich weiß, es war ein Scherz.
Aber es wäre ein Scherz. Ja gut, ja. Vielleicht machen sie ein paar Fingerübungen vorher.
Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt langsam im Training, aber ich weiß noch nicht, ob ich jetzt dir das so zutraue, dass du dann nicht da völlig verschwitzt sitzt, Schweiß übergossen, alles klebt.
Ja.
Ist der so aufgeregt? Nee,
das Einzige, was mich so ein bisschen, was mir Aufregung verschafft, ist einfach, wenn man noch nicht so alle Themen dran hat und oder beziehungsweise überlegt, reicht das für 2x45 Minuten? Können wir da genügend drüber reden? Aber wenn ich mir so die Podcast-Folgen der letzten Monate angucke, ich glaube, wir können die ganze Zeit labern. Und ich glaube, man wird uns nachher noch bremsen müssen sogar.
Ja. Oh, ja. Also wir haben ja auch fast schon 2 Stunden
geredet. Sagen Sie das jetzt, um sich zu beruhigen? Ja, oder auch. Denken Sie das
wirklich? Ich denke das auch wirklich. Ich habe mir die Themen ja auch immer wieder angeguckt und dachte so, ja klar, da kann man das und das und das erzählen. Es wird schon alles.
Ja. Das ist auch eine gute Haltung, diese Zuversicht, die Sie damit bringen. Es wird schon alles, ist eine gute Haltung, wenn es tatsächlich auch auf einer Basis ist, wo man sagen kann, okay, da ist eine Kompetenz, da ist ein Inhalt, da ist etwas. Dann ist diese Zuversicht sehr gut.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja der Fall bei euch.
Und ich muss ja auch sagen. Es liegt auch einfach mit an dir. Du hast ja auch immer wieder was zu erzählen. In Köln passiert ja auch einfach viel mehr als in Rostock. Und das bringt aber auch mit Sicherheit. Ich glaube, wenn ich alleine wäre, wäre es noch ein bisschen was anderes.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich hätte letztens, zum Glück ist da jetzt, oder hat das da nicht stattgefunden aufgrund von Krankheit, aber ich hätte letztens einen Dozent sein sollen an einer Hochschule über 3 Tage, wo ich 8 Stunden hätte etwas erzählen sollen. Und da habe ich mich auch wirklich hingesetzt. Ich wusste nicht, wie soll ich denn 8 Stunden Zeit überhaupt planen, füllen. Mhm. Ich saß davor, ich dachte, wie soll ich das hinkriegen? Ich habe es nicht hingekriegt, weil zum Glück hat's ja dann ist das verschoben. Aber irgendwann werde ich es hinkriegen müssen. Also das bereitet mir tatsächlich auch Respekt an solche dicken Zeitspannen. Ich weiß gar nicht, wie Lehrer das können.
Ja, auch viel Vorbereitung. Wir können ja mal meine bessere Hälfte fragen, wie er das so macht, den ganzen Tag. Ja.
Gut, jetzt waren wir eigentlich bei Ängsten. Jetzt hätte sich perfekt auch ein Thema über Ängste angeschlossen. Leider haben wir das für heute ausgelassen. Denn wir kommen zu einem anderen Thema. Und zwar ein Thema, das sich nicht Herr Neudeck gewünscht hat. Aber immer, wenn wir ihn gefragt haben, worüber er noch sprechen kann, kam er auf das Thema, nämlich Zwangsstörungen. Und da schließt sich die Frage an, warum? Ist das so ein häufiger Patient, ein Zwangspatient? Oder?
Ich schließe mal gleich an das an, was Sie jetzt einleitend sagten. Das wäre jetzt eigentlich der Punkt, über Angststörungen zu sprechen. Ja, denn bis 1970 waren die Zwangsstörungen diagnostisch unter den Angststörungen subsumiert, waren also da eingeordnet, diagnostisch. Ja. Insofern sprechen wir also und sind wir gar nicht so weit entfernt von der Angst und von Angststörungen. Warum ich das immer wieder erwähnt habe, ist, weil ich denke, dass es im Bereich der Zwangsstörung so ist, dass das oftmals nicht korrekt diagnostiziert wird, dass es da Mythen gibt bezüglich dieser Erkrankung, dass es da viel Etikettierung und Labeling gibt und wie gesagt, vor allem diese Verwechslung Depression, Wahn, Psychose, Zwang, das begegnet mir immer wieder und zwar nicht in der, tatsächlich nicht in der Praxis, wenn ich jetzt mit Kollegen und Kolleginnen zu tun habe, sondern gerade im Alltag. Da Sie ja jetzt hier mit dem Podcast ein breiteres Publikum ansprechen, nicht nur eine ausgeschlossene Fachöffentlichkeit oder eine ausschließliche Fachöffentlichkeit, habe ich gedacht, das könnte vielleicht ganz interessant sein.
Ja, ich finde es auch sehr interessant. Jetzt, wo Sie das sagten, habe ich auch drüber nachgedacht. Natürlich, irgendwie kann so ein Zwang ja vielleicht dadurch getriggert werden, dass man eben Angst hat, das, was der Zwang halt bewirkt, nicht zu erfüllen zu können. Und deshalb, also es gibt ja dieses klassische Sauberkeitsfimmel und steckt ja dann vielleicht die Angst hinter, dass es eben nicht perfekt sauber ist, weshalb man es dann die ganze Zeit, kann man das so drehen über diese...
Naja, sicher, es steckt die Befürchtung dahinter, dass es nicht sauber ist und dann muss man ja fragen, und dann? Was passiert dann? Mhm. Und das können zwei Ausrichtungen gibt es da. Das können einmal externe Konsequenzen sein, dass wenn es nicht richtig sauber ist, dass es dann Bakterien, Keime oder sonst etwas sein könnten, die gefährlich würden. Oder es kann schlichtweg ein inneres Erleben sein, das befürchtet wird, wenn das nicht sauber ist, und zwar so, dass es sich sauber anfühlt, halte ich das nicht aus. Ich halte dann schlichtweg diesen Zustand nicht aus. Mhm. Menschen, die an solchen Gedanken leiden, die mit diesen Problemen zu tun haben, die waschen auch nicht, bis sie sehen, dass es sauber ist, sondern die waschen, bis es sich so anfühlt, dass es sauber ist. Ja. Deshalb sind die Hände bei Waschzwängen, wo es nicht um das Waschen von Kleidern oder das Reinigen von Tischen und Möbeln, sondern um den eigenen Körper geht, Hände waschen zum Beispiel, sind dann die Hände auch ganz oft bei diesen Menschen ganz rot und aufgeraut. Und das kommt eben dadurch, dass die nicht mehr sehen, nicht mehr wahrnehmen optisch. Hm. Wann ist jetzt der Körper oder wenn sind die Hände sauber, sondern in Gedanken so lange mit diesem, es muss sauber sein, beschäftigt sind, bis es dann irgendwann ankommt im Gefühl, aha, jetzt ist es okay und das kann recht lange dauern.
Ja, ich glaube, meine Patientin, da hat die Mutter den Rücken 5 Stunden waschen müssen. Also die Patientin hatte das immer wieder gewollt und irgendwann hat die Mutter gesagt, nein, und dann ist diese Patientin dann wirklich aus der Haut gefahren, hat dann auch die Wohnung da teilweise demöbliert, muss man schon fast sagen, und also wirklich böse. Aber was wäre jetzt beispielsweise über die Angst bei dieser Zwangsstörung, zum Beispiel 3-mal die Tür zu machen? Das ist auch eine Zwangsstörung, oder?
Das gehört zur, also wenn wir es genau jetzt anschauen, ist das ein Symptom der Zwangsstörung, dass damit, dass mit dieser Handlung 3-mal klopfen und dann die Türe zu machen,
oder so, ja,
neutralisiert wird. Mhm. So, also muss man ein bisschen weiter ausholen. Es entsteht eine Unruhe. Es entsteht eine Unruhe, wenn ich die Türe aufmache und den Raum verlasse, weil ich denke, ich könnte die Tür nicht richtig abschließen und dann könnte etwas geschehen, eine Katastrophe, wie immer die jetzt ausschaut. Ja? Um das zu verhindern, schließe ich die Türe einmal zu. Weil ich aber nicht spüre, dass sie zu ist, muss ich sie vielleicht nochmal zuklopfen, zuschließen, zumachen. Weil ich es immer noch nicht spüre, vielleicht nochmal. Und daraus entwickeln sich dann auch Rituale. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist, wenn das immer 3-mal ist oder immer 4-mal, dann handelt es sich um ein Ritual. Und dieses Ritual, das hilft dann, die Sicherheit zu erhöhen, dass es tatsächlich auch zu ist, dass die Tür auch geschlossen ist. Ritual bedeutet, ich mache das immer viermal. Mhm. Das ist dann wie so eine Heuristik im Kopf, also ein Prozess, der so runtergebrochen erleichternd wirkt. Das geht dann in Anführungsstrichen schneller. Ja. Ja, wenn ich dann am Ende viermal klopfe, dann ist die Tür zu. Und na, dann weiß ich auch, dass sie zu ist. Das verhindert, dass ich vielleicht noch viel länger da stehe und zu oft mache. Das hört sich alles bizarr an, ist aber letztlich gar nicht so weit weg von dem, was zum Beispiel Fußballspieler machen, wenn sie in der Kabine sitzen und den Schnürsenkel von ihren Schuhen in eine bestimmte Richtung behandeln und zumachen. Das ist vielleicht nicht so weit weg davon von dem Fußballtrainer, der immer diesen blauen Pullover anhatte, weil er damit seine Mannschaft mal zu einem Erfolg geführt hat. Das sind Rituale.
Aber keine Zwangsstörung, sondern ein Ritual eben.
Rituale sind erstmal was Positives. Mhm. Eine Hochzeit ist ein Ritual. Eine Taufe ist ein Ritual. Ja? Solche Handlungen sind ritualisierte Handlungen. Und Rituale geben uns in unserem Leben Sicherheit und einen Rahmen. Und erstmal ist das was ganz Positives. Und damit auch gleich mal so ein Vorurteil, was herrscht, teilweise tatsächlich auch bei unter Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, dass Zwangsstörungen so ein dass diese Menschen qualitativ etwas anderes erleben als Menschen, die diese Störung nicht haben. Das ist nicht der Fall. Wir alle haben Rituale. Wir alle haben Prozesse, wo wir uns wiederholen, bevor wir das tun, was wir als nächstes tun wollen. Wir brauchen alle Sicherheit und diese Menschen haben das in einem erhöhten, quantitativ, also erhöhten Ausmaß. Aber das ist qualitativ vom Erleben gar nicht anders. Wenn ich Sie jetzt bitte, mal ganz stark daran zu denken, dass die Person, die Sie am liebsten haben, dass die Person, die Ihnen emotional am nächsten steht, dass die heute bitte schön sterben soll, dann löst das in Ihnen ein schlechtes Gefühl aus, ein richtiges Unwohlsein. Sehen Sie, und Sie haben keine Zwangsstörung. Und Sie wissen, wenn Sie das denken, hat das nichts damit zu tun, dass es passiert wird. Aber das sind Gedanken. Mhm. Und Gedanken können uns dann tatsächlich zu einem Unwohlsein führen. Und diese Menschen, die diese Störung haben, die haben das in einem quantitativ enorm starken Ausmaß und kommen gar nicht da raus. Und wenden dann die Rituale in einer pathologischen, in der Krankenweise an.
Jetzt seid ihr beide ja umgezogen, ne? Also Louis, du hast ja eine neue Wohnung, habe ich gehört. Und gab es da auch so Sachen, die dir und deiner besseren Hälfte aufgefallen sind, wo man sagt so, oha, Mann, der will das immer so und so haben. Der will immer die Kartons 3 aufeinander gestapelt, mehr nicht. Oder
nee, tatsächlich nicht, aber mir fällt es im Freundeskreis vereinzelt auf. Und es klingt jetzt tatsächlich, so wie er das beschreibt, also wie der Neuner das beschreibt, wie so eine Aufgabe im Psychologiestudium, unterscheiden Sie Ritual und Zwangsstörung. Ein Fußballer macht sowieso, ist das Ritual oder Zwangsstörung? Und ich habe nämlich letztens eine Dating-Show gesehen, da sagte eine Teilnehmerin, sie könnte nicht küssen, sie findet Küssen ganz unangenehm, weil sie dann immer darüber nachdenken muss, über die ganzen Bakterien und Viren, die auf der Haut sind und. Und da dachte ich mir schon, das geht ja schon dann wieder so in diese Richtung Zwangsstörung dann eher, ne?
Ja, das sehe ich, das könnte sein, ja. Das ist möglich.
Aber die Leute, ich finde, das ist immer schwierig. Ich glaube, man könnte ja auch bei jedem Thema sagen, dass man irgendwie da sehr leicht vorverurteilt. Also bei der Hypochondrie, wo wir dazu kommen, noch sagt man ja auch direkt, du bist ja ein Hypochonder, bei jeder Kleinigkeit. Ja. Aber trotzdem muss ja nicht immer alles gleich in dieser extremen Form vorherrschen, sondern in diese milderen Varianten gibt es ja durchaus auch.
Wir haben, was wir im Rettungsdienst ja oft erleben, ich möchte es auch als Zwangsverhalten, ist, gerade wenn Patienten Bluthochdruck diagnostiziert bekommen und der Hausarzt dann eben sagt, das und das könnten, insofern die überhaupt noch aufklären, das könnten dann die Problematiken sein, die entstehen durch Hochdruck und dann, da kommt ja der Schlaganfall auch zum Sprechen und da haben wir auch ganz viele Menschen, die dann tagtäglich 30, 40 oder sogar mehrmals den Blutdruck messen und immer Angst haben. Der schwankt ja ohne Ende und jeder Wert wird da akribisch aufgemalt und dann kriegen wir da DIN A4-Blätter.
Wobei sich das ja jetzt schon wieder sehr überschneidet mit der
Hypochondrie. Ja, das ist so fast jetzt schon, geht schon fast rein. Das wäre so die Frage, wo man das hinbringt,
ganz, dieses ganz Verhalten. Interessant, ja, genau. Das ist die Frage, wo man das hinbringt, wo man das einordnet. Nochmal, wenn wir das diagnostisch einordnen jetzt in einer klassifikatorischen Diagnostik, könnte man denken an Hypochondrie, könnte man denken an Panik, Panikstörung, könnte man denken an Zwang. Gleichwohl, wie wir es einordnen, ist es immer eine Kategorie, eine Krankheitskategorie im ICD, also im International Diagnostic Classification System, also dem Diagnostiksystem. Aber es ist keine Entität. Also unter Entität versteht man etwas Substanzielles, etwas, was auch materiell vorhanden ist. Wir reden nicht über eine Lebererkrankung oder eine Blinddarmentzündung, sondern wir sprechen über, und deshalb haben wir ja auch diese Frage, und deshalb ist diese Frage auch so interessant, das sind Überschneidungen. Die Panikstörung, die Hypochondrie, die Zwangsstörung, die haben viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch ganz entscheidende Punkte, in denen sie sich ausdifferenzieren. Das nennt man Differentialdiagnostik. Wenn ich diese Differentialdiagnostik betreibe, dann betreibe ich die vor allem deshalb, um nachher in der Therapie dann auch die passgenaue Behandlungsform zu wählen. Wobei aber die passgenaue Behandlungsform niemals umgekehrt eine Bestätigung der Diagnose ist. Das hört sich jetzt ein bisschen verdreht an, aber nur weil wir nachher in der Therapie das Richtige gemacht haben, heißt das noch lange nicht, dass wir korrekt diagnostiziert haben. Da muss man vorsichtig sein. Ne? Aber jetzt will ich nicht in die Tiefen des Diagnostizierens reingehen, sondern was ist da tatsächlich? Also jemand, der sich 50 Mal den Blutdruck am Tag misst, der könnte das, ich stelle jetzt mal so ein Konzept auf, der könnte das tun, weil er annimmt, dass er damit verhindert, dass seine Eltern an einem Herzinfarkt sterben.
Ja. Durch sich auf andere.
Ja, misst sich selbst den Blutdruck und zwar 50 Mal, nicht 49 Mal und nicht 51 Mal, sondern 50 Mal misst er sich am Tag den Blutdruck und verhindert damit, dass seine Eltern sterben. Dann hätten wir es mit einem Zwangsritual zu tun. Wenn jemand sich 50 Mal den Blutdruck am Tag misst, um zu verhindern, dass er unerwartetermaßen einen Schlaganfall bekommt oder einen Herzinfarkt, dann haben wir es mit einer Panikstörung zu tun. Wenn jemand sich 50 Mal am Tag den Blutdruck misst, weil er denkt, dass er eine ernsthafte kardiovaskuläre Erkrankung hat und damit auch mindestens einmal die Woche zum Arzt geht, oder nicht mindestens, das ist falsch, öfter zum Arzt geht und immer wieder das checkt und immer wieder sich Bestätigung holt, dass es das nicht ist, dann hätten wir es mit einer Hypochondrie zu tun. Man muss also tatsächlich die Information, was der da macht, alleine ist noch nicht genug. Man muss den Kontext und die Funktionalität, so nennen wir das, die Funktionalität des Verhaltens genau erkennen. Was will er damit erreichen? Was will er damit verhindern?
Wie entsteht sowas? Also wie entsteht so ein Zwangsverhalten? Also das, kann das genetisch auftreten? Tritt das in einem gewissen Alter häufiger auf? Ne? Traumatische Erlebnisse, was gibt's da? Gibt's da Triggerpunkte, wo man sagt, da kann so eine Zwangsstörung entstehen?
Ja, also es gibt, wie bei allen den bekannten psychischen Erkrankungen, über die wir schon gesprochen haben, sogenannte Vulnerabilitäten, ja, Dispositionen, Vulnerabilitäten und dann gibt's Auslöser. Vulnerabilitäten, haben wir schon mal gesagt, das sind so diese empfindlichen Stellen, ja, in der Psyche, im Leben, in der Sozialisation, in der Lerngeschichte, die wir mitbringen. Und bei Zwangserkrankungen ist es nun so, ja, da ist ein biologischer Anteil, und zwar gerade bei diesen schweren, komplexen Zwangserkrankungen. Die sind dann auch wirklich so, dass die so ausgeprägt, dass die Patientin oder der Patient nicht wirklich am alltäglichen Leben teilhaben kann, weil die so verfangen in ihren Zwängen sind, dass ein Verhalten, zum Beispiel einkaufen gehen, gar nicht möglich ist, weil die auf der Straße stehen bleiben und wie in so einer Spielschleife sich befinden und nicht mehr in die Handlung kommen. Schwere, schwere Zwangserkrankung, da würden wir auf jeden Fall auch einen biologischen Anteil nicht nur vermuten, das wissen wir, dass es den gibt. Wie hoch der jetzt jeweilig ist, das kann man weder in Prozent noch in Mü noch in Gramm natürlich zum jetzigen Zeitpunkt Stand der Wissenschaft behaupten oder sagen. Aber es gibt ihn. Dann haben wir auf jeden Fall in der Entstehung von Zwängen zuerst mal das, was wir kennen in der Kindheit, dass es bei Kindern ganz oft diese Spiele gibt. Also wir haben es wieder mit gesunden Zwängen in Anführungsstrichen zu tun. Nur auf jeden zweiten Stein auf der Straße zu treten, nicht in die Ritzen von den zwischen den Bordsteinen und so weiter und so fort. Kleine Rituale vor dem Schlafen gehen. Ich muss das und das tun. Ich muss den Hamster auf jeden Fall noch füttern, bevor ich ins Bett gehe, sonst ist er morgen tot. Das geht dann schon in die Richtung, wo es ein bisschen kritischer wird. Es gibt diese gesunden Rituale. Und gerade im Alter zwischen so 8 und 11 Jahren treten oftmals die ersten Anzeichen von Zwangserkrankungen auf, die dann ganz oft unbehandelt bleiben. Muss aber auch nicht sein. Es gibt auch eben Patientinnen, bei denen das tatsächlich erst Manifestation im 18., im 25. Lebensjahr stattfindet.
Also trotzdem aber junges Erwachsenenalter.
Das ist häufig. Wir haben es dann also in der Lerngeschichte oftmals mit einer Sozialisation zu tun, wo es sehr darauf geachtet wurde, dass alles im 45-90-Grad-Winkel angerichtet ist, dass Ordnung ganz groß geschrieben wird und Vertrauen und Geborgenheit eher ganz klein geschrieben wird in diesen Sozialisationen, in denen Patienten, die an einer Zwangserkrankung leiden, ihre ersten Schritte gemacht haben, so kann man es sagen. Ne? Also das sind oftmals solche Systeme, in denen es wirklich nicht unbedingt eine Tabuisierung, aber dann doch ein Hauptmerkmal wird auf Leistung, wird auf Ordnung, auf diese äußerlichen Dinge gelegt. Womit nicht gesagt ist, dass man das nicht tun soll, um Gottes Willen. Man darf gesunder Fokus auf Leistung, auf Ordnung und sowas, davon reden wir jetzt gar nicht, sondern wir reden von ausschließlich. Und das andere wird völlig vernachlässigt. Es gibt auch die Mutter, die Großmutter oder der Vater oder Großvater, der Geschichten erzählt, wie wenn du nicht dann das und das, also solche Märchengeschichten, die enden. Ne? Und in Märchen, da kennen wir es ja auch her, die Rituale, da kennen wir auch her. Du musst so und so oft zählen, so und so viele Jahre sind vergangen und so weiter. Wenn du die schwarze Katze siehst an einem Freitag, den 13., genau. Dann wird es auf jeden Fall gefährlich für dich. Solche Dinge.
Genau, wenn die, du nach links läuft, dann bringst du dir Glück.
Genau. Die werden Kindern erzählt.
Christian also auch ein bisschen.
Das kennen wir alle, mehr oder weniger. Ja,
es gibt zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel aus dem Kinderbuch von 1918, der Zug. Also wenn man ein Fenster offen hat und den Zug im Nacken spürt, dass man davon krank wird. Das kommt
aus einem Kinderbuch. Und wenn ich heute Auto fahre mit meiner Mama, die 93 Jahre alt ist, im Sommer, letzte Woche, und ich habe ihr Seitenfenster auf, was sagt die dann? Peter, mach das Fenster zu, ich krieg sonst einen
Ach so, eine Erkältung und
einen Zug. Einen Zug, Zug. Ja. Ich kriege einen Zug, ja, genau. Ja, sagt die, wirklich.
Das
ist letzte Woche passiert.
Also. Und da kann es auch warm sein. Ne?
34 Grad Außentemperatur, genau.
Wobei wir tatsächlich mal in einer Shortfolge über Zugempfindlichkeit gesprochen haben. Mhm. Und es ist ja schon so natürlich, dass das einen Grund hat, warum man zu Muskelverspannung... Also das ist ja nicht ganz so weit hergeholt.
Natürlich, Muskelverspannung? Nein. Da bekommt man eine schwere Erkältung. Genau. Das kann tatsächlich
auch passieren. Das hängt davon ab, wo diese plötzliche Erkältung dann stattfindet. Nichtsdestotrotz, was man jetzt aber so draus ableiten kann, also es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt irgendwie sage, 13. schwarze Katze, das bringt Unglück. Was heißt schlimm, aber das ist dann okay. Aber wenn ich jetzt sage, Freitag der 13. schwarze Katze, hoffentlich bringt es mich nicht um oder ich habe jetzt dann den ganzen Tag Schiss, dass ich sterbe, also diese extreme Verknüpfung, dann würde man schon sagen, das ist eher pathologisch.
Ja, wenn ich sage, tote Katze reinbeißen, zum Beispiel. Ja. Und ich denke dann immer, bin ich pervers, eigentlich bin ich krank, schwer krank, weil ich denke, tote Katze reinbeißen. Also ich will in diese Katze beißen.
Ich habe nie gehört sowas. Aber gut, ja.
Ja, das okay, ist das ein, ja, das ist, ja, sowas gibt's. Ne? Mhm. Dann ist der Punkt erreicht, wo diese ein Gedanke, der eigentlich vielleicht skurril ist, innerhalb einer Krankheit zum Symptom wird. Denn das ist auf der Meta-Ebene, der metakognitiven Ebene, wenn wir also mit unseren Gedanken über unsere Gedanken sprechen. Also ich denke, ich bin doof, das bedeutet. Ne? Mhm. So, das ist, ne? Bedeutet ja, tote Katze reinbeißen, ich habe diesen Gedanken, also will ich das. Oh, das ist gefährlich, das ist pervers. Ich könnte meinem Kind was antun. Wieso denke ich das? Das beunruhigt mich. Aha, ich könnte meinem Kind was antun. Ich denke das, ich bin doch ein guter Vater. Ich will ja meinem Kind nichts antun. Aber wieso denke ich das denn? Oh Scheiße, das ist ein gefährlicher Gedanke. Jetzt fange ich an. Jetzt will ich nicht denken. Jetzt kommt wieder dieser Gedanke, ich könnte mein Kind abstechen. Ach du lieber Gott. So, jetzt ist Zeit, alle Messer, alle Scheren, alle spitzen Gegenstände aus meinem Kreis zu entfernen, da wo ich hinkomme, weil ich bin gefährlich, ich habe solche Gedanken, ich könnte tatsächlich meinem Kind etwas antun. Ich versuche die also zu verdrängen, ich versuche die loszuwerden, ich habe die Gegenstände schon weggelegt und jetzt habe ich den Gedanken trotzdem wieder, dass... Ja, und meine Frau sagt, Quatsch, Blödsinn willst du nicht. Aber wenn ich den Gedanken noch immer wieder habe, dann heißt es doch, dass ich das auch will. Sowas nennt man Gedankenabsichtsfusion. Der Gedanke, ich könnte mein Kind abstechen, ist mit der Absicht, dass ich das auch tun will, fusioniert. Wenn ich denke, dass ich mein Kind abstechen werde oder ihm was antun werde, dann passiert das auch. Das nennen wir Gedankenereignisfusion. Also der Gedanke ist mit dem Ereignis, dass es tatsächlich passiert, auch fusioniert. Also wenn ich es denke, dann will ich es. Gedankenabsichtsfusion. Wenn ich denke, dann passiert es, Gedankenereignisfusion. Und wenn ich das denke, dann tue ich das auch, ist die Gedankenhandlungsfusion. Und da ist dieses Problem, was wir bei den Zwangsstörungen eben haben, dass diese Menschen mit ihren Gedanken und den Äußeren, dem Ereignis, der Handlung, der Motivation, dass das nicht mehr getrennt ist.
Und ist das jetzt vergleichbar mit diesen imperativen Gedanken, wie man sie jetzt bei der Schizophrenie sieht? Oder?
Ja, vergleichbar ist es. Und da wir es vergleichen, dürfen wir auch sagen, das ist eben nicht dasselbe, sondern es ist geradezu unterschiedlich. Es ist ein erheblicher Unterschied dazwischen. Und der ist, dass die Menschen, die in einer Psychose stecken, diese Gedanken und diese imperativen Gedanken eben als imperativ sich selbst zugehörig wahrnehmen. Die Menschen aber, die diese Zwangsstörungen haben, diese Gedanken nicht als aus sich selbst kommen, sondern als aufdringlich wahrnehmen. Deshalb fragen sie sich ja auch, Mensch, wieso denke ich das? Und bewerten diese Gedanken als so negativ. Das Problem bei den Zwangsstörungen sind nicht die Gedanken an sich, das sind Intrusionen. Und diese Intrusionen haben viele Menschen, haben wir immer wieder, vor allem, wenn wir unter Stress stehen, dann vermehrt. Ja? Und das Problem beginnt, wo wir es bewerten, wo wir diese Gedanken nicht laufen lassen. Ja? Ich gehe also mit meinem Schwimmbad, im Hallenbad und gehe mit normalerweise immer mit Flipflops da rein, weil da ist es ja nass und so weiter. Und dann vergesse ich meine Flipflops und gehe die Treppe runter und denke, sehe mich schon, wie ich da mit dem Kopf unten auf die Stufe knalle und das Blut spritzt da unten. Da habe ich gedacht, ja, so kann auch eine Zwangsstörung entstehen. Ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Dann ist halt mein Gehirn und ich war tatsächlich an dem Tag, ich stand unter relativ hoher Spannung, ich hatte relativ viel Stress gehabt in meinem Leben da gerade und ja, dann hat mein Gehirn einfach sich freigedreht und hat das mal gedacht. Wenn ich aber jetzt im Zusammenhang mit Lebensumständen dem eine Bedeutung zumesse, dann kann daraus eben, das kann so ein Auslöser von der Zwangserkrankung sein. Und jetzt komme ich wieder zurück auf diese, ne, das können dann Großeltern sein, die solche Sprüche machen immer wieder. Das ist diese wenig zugängliche, vertrauliche Emotionalität in der Familie. Das sind in der Kindheit schon auftretende Zwänge und Zwangsrituale. Das alles gehört zu der Entstehung von Zwangsstörungen dazu.
Wie geht man da in der Therapie dann daran? Also wird das medikamentös gelöst, mit Gesprächen?
Ja, also medikamentös ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, vor allem bei komplexen, bei schweren Zwangserkrankungen, werden sie das ohne Medikamente auch kaum hinbekommen, weil es eben auch diese Komorbiditäten, also da gibt es dann meistens noch eine andere, also vor allem depressive Störungen sind damit stark verbunden. Psychotherapie ist die Methode der Wahl neben der Pharmakotherapie. Da machen wir verhaltenstherapeutisch Aufklärung vor allem mit dem Patienten, zum Beispiel auch schon in der Aufklärung über die Störung. Ne? Wenn ich das will, wenn ich das denke, dann passiert es auch. Ja? Sage ich zum Beispiel dann dem Patienten, okay, dann denken Sie jetzt mal, während Sie 6 Zahlen aufschreiben, ganz fest daran, dass das die 6 Zahlen sind, die nächsten Samstag die Million gewinnen. Ja? Okay. Und gehen Sie bitte in den Lottoladen und spielen die. Und dann schauen Sie, ob das stimmt, ob das passiert. Also wir versuchen mit kleinen Verhaltensexperimenten diese Fusion von Gedanken und Absicht und Gedanken und Ereignis erstmal auch aufzubrechen und dann tatsächlich auch mit den Patienten hinzugehen und ihre Rituale zu durchbrechen, ihre zwanghafte Neutralisierungsversuche, ob es jetzt waschen oder kontrollieren ist, oder eben auch gedanklich Neutralisierungsversuche zu durchbrechen, durch ein angemesseneres Verhalten zu ersetzen und dabei den Patienten die Gelegenheit zu geben, die Befürchtungen, die sie haben, vor allem das nicht aushalten zu können, das emotional nicht durchstehen zu können, die dabei zu überprüfen und zu lernen, das geht doch, ich kann das. Das erhöht dann auch wirklich die Lebensqualität dieser Menschen.
Und dann kommt der Patient eine Woche später in die Therapie und sagt, Herr Neudeck, das bringt mir ja alles gar nichts. Schauen Sie, ich habe den Millionengewinn. Was sagen Sie dann?
Dann würde ich sagen, verraten Sie mir bitte, wie Sie das gemacht haben. Ja, ich möchte es auch können.
Ja, es gibt auch, ich weiß nicht, Big Bang Theory, da gibt es auch, ne, Sheldon Cooper, der hat ja ganz viele Zwangsstörungen oder Zwänge und ganz toll, ne, wie sie dann klopfen, das dreimal, das ist genial und er muss das alles lösen, versucht das auch einmal selbst zu therapieren, ja. Beziehungsweise seine Freunde, indem sie ihr das Tic-Tac-Toe von der Wand wischen, ohne dass er es gelöst hat. Und irgendwann bricht es aber aus ihm heraus. Also er hält das eine ganze Zeit aus und irgendwann muss es dann aber trotzdem nochmal alles beenden.
Ja, da wird es so dargestellt, als ob es tatsächlich ein Impuls sei. Und das ist eben bei Zwangsstörungen nicht der Fall. Niemand, der eine Zwangsstörung hat, würde wirklich sein Kind oder jemand anders Leid zufügen, in eine tote Katze hineinbeißen oder tatsächlich pädophil werden. Es gibt Menschen, die haben das als Zwangsgedanken. Und das sind eben nicht die, die tatsächlich kriminell pädophil sind, sondern haben Angst davor, es ist Angst davor, den Impuls zu haben. Angst davor, dass es doch stimmen könnte. Und das kommt einfach daher, weil sie immer wieder diesen Gedanken haben, den sie unterdrücken. Ja, ich unterdrück meinen Gedanken, der kommt immer wieder, ja, da muss doch was dran sein. So kreist sich das hoch. Ne? Und es ist eben kein Impuls. Ja? Besser geht's nicht. Mit Jack Nicholson, ein sehr schöner Film, wo auch Zwangsrituale eine große Rolle spielen.
Ja. Wird aber in vielen Serien und Filmen so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ne?
Ja.
Ich meine, in Emergency Room gab es auch einen Arzt, der immer klopfend, alles abklopfend reingekommen ist.
Bei Monk, ne, spielt die ganze Serie darum. Ja, das wird wegen dem Bizarren. Ne? Es ist eben diese Annahme, dass das was ganz anderes ist, als das, was wir gesunden, nicht Zwangserkrankten erleben. Das stimmt nicht. Vielleicht ist es aber auch gerade deshalb in den Serien oder in den Filmen so, dass wir darüber so gut lachen können. Wir können ja am besten tatsächlich über Sachen lachen, die auch mit uns zu tun haben. Und irgendwie erwischen wir uns dann selbst vielleicht ein bisschen darin, in diesen ganzen Zwängen und können sagen, guck mal. Ne? Das nur von der rein wissenschaftlich-psychologischen Herangehensweise wird da ein Bild aufgebaut, das tatsächlich nicht haltbar ist. Das ist nicht qualitativ anders. Ja, und die Inhalte dieser Zwänge, und das muss man auch ganz klar sagen, die sind wurscht, egal, ob jetzt jemand denkt, tote Katze reinbeißen oder Nagelkopf oder Donnerwetter, Bonifatius, Kiesewetter. Das ist wurscht, egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Denn wenn man sich auf den Inhalt dessen einlässt, wollen sie das wirklich? Was bedeutet das denn, dass sie das tun? Ist das nicht eigentlich der Ausdruck dessen, dass sie immer schon mit ihrer Mutter Sex haben wollten? Ja, wenn man sich so auf diese Art darauf einlässt, was, glaube ich, auch niemand tut, ne, will ich niemand unterstellen, dann gerät man in Teufelsküche, würde man sagen, wenn man einen Zwang auslösen würde, dann gerät man in die Küche des Zwangs, dann macht man sich mit dem Zwang gemein. Dann redet man nämlich und diskutiert und argumentiert, ob es nicht doch sein könnte. Und da muss man formal rangehen. Man muss an diese Bewertungen rangehen und nicht an die Inhalte der Gedanken.
Ich finde das nur immer schwierig, weil jetzt zum Beispiel so ein Sheldon Cooper, das ist ja dann nun mal jetzt rein formal jemand, der wahrscheinlich eine psychiatrische Erkrankung hat, die nicht behandelt wird, nirgendwo in dieser Serie. Und wo er ja denn dem, der zuschaut, das vermittelt wird, als wäre das einfach normal. Das sagt ja dieser afroamerikanische Comedian mal, das war halt der Crazy Joe immer. Niemand hat davon gesprochen, dass er psychisch krank ist, das ist halt der Crazy Joe.
Ja, das gibt's ja auch. Und ich möchte jetzt auch hier niemand zu nahe treten, aber Menschen, die penibel sind und
das ganze Haus putzen
und Perfektionismus, ja, wie sollten die Finanzämter dieser Welt sonst auskommen? Ja, es braucht Menschen, die ganz genau und ganz penibel auf Dinge schauen. Ja, das ist ja nicht nur negativ und das ist ja sogar eine Ressource, die Menschen mitbringen. Und tatsächlich gibt es und gab es in Dorfgemeinschaften in der Vergangenheit schon immer auch die positive Seite dessen, was man heute in der Gemeindepsychiatrie sozusagen abgeschafft hat. Nämlich es gab den Crazy Joe, der da unter den Leuten gelebt hat, der einen Tick hatte, der war irgendwie integriert. Leider gab es aber auch den bekloppten Hannes, der eingesperrt wurde und der nie raus durfte und von dem man nur wusste, dass es irgendwie ein Monster war. Also da muss man auch genau hinschauen. Ja.
Ich werde dann einfach mal einen Gutschein zu meiner Finanzberaterin, Finanzbeamtin dann schicken und sagen, hier, gehen Sie zu Dr. Neudeck und die Penibilität hier, die Sie an den Tag legen.
Sie mir das nächste Mal. Denken Sie darüber nochmal nach, wenn Sie vorausfallen, und gehen Sie erstmal zu Herrn Neudeck. Das kann nicht ganz physiologisch sein, was Sie mir da gerade geschrieben haben.
Okay, vielleicht ist es doch was für Therapeuten, was Sie da machen.
Wie Nachzahlung. Also,
ich bin auf jeden Fall auf die Antwort dann gespannt.
Genau. Also, da gibt es nochmal oben drauf noch eine Frist, dann, die verkürzt wird. Ja.
Ja, also mit diesem Bescheid gehen Sie mal lieber zum Therapeuten.
Ja.
Ne?
Ja, oder wir müssen danach zum Therapeuten.
Wahrscheinlich,
ja. Ja, das kann auch passieren.
Eine Seite auf jeden Fall.
Allerdings, ja.
Wir haben ja vorhin schon mal das angesprochen, ne? Hypochondrie. Ja. Wie gesagt, erleben wir ganz häufig. Ich habe zum Beispiel auch eine gute Freundin, die, das möchte ich nicht Hypochondrie nennen, die hat immer Symptomatiken, also, ne? Schwindel, fühlt sich mal schlapp und so weiter und misst auch immer gerne dann ihren Blutdruck. Ich finde, das ist nicht Hypochondrie, sondern das ist das Herausfinden, warum die Symptome so sind. Oder geht es doch in die Richtung? Sie hat immer Angst, dass der Blutdruck zu niedrig ist, dann ist er auch mal bei 110.
Aber du sagst selber schon, sie hat Angst.
Ja, genau. Ja, genau. Und darin endet dann auch unser Gespräch dann immer, dass wir dann mal, Christian, da war der Blutdruck wieder so, was soll ich da machen? Und dann sage ich, naja, dann geh zu deinem Hausarzt, lass es bestätigen.
Und das tut sie?
Sie geht auch mal hin, ja.
Und dann?
Doch, ja. Und dann ist es, ja, kann ja aber auch nicht sagen, was genau das jetzt ist.
Und
dann geht es immer weiter bei ihr.
Dann geht es immer weiter. Ja.
Zurzeit ist eine gute Phase. Zurzeit sagt sie alles schön, ja.
Ich möchte jetzt nicht...
Nein.
Das diagnostizieren.
Nein.
Das wäre, da bin ich nicht kompetent. Das wäre wirklich sich viel zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil es sich auch um Menschen handelt, den sie kennen und so weiter.
Okay, ja, gut. Würde ich jetzt ungern tun. Wann ist man denn Hypochonder?
Also genau. Das greife ich nochmal auf den Anfang zurück. Jetzt könnten wir eigentlich den Übergang zur Angst machen, aber wir reden ja heute über die Hypochondrie. Ja, genau. Jetzt haben wir über den Zwang gesprochen, bei dem Angst eine große Rolle spielt. Und jetzt reden wir über eine somatoforme Störung. Und die gute Nachricht ist, im ICD-11 wird sie unter Angststörungen subsumiert. Hypochondrie ab dem neuen ICD-11 unter Angststörungen, nicht mehr unter Somatisierungsstörungen. Mhm. Ja? Und das weist eben auch darauf hin, dass Angst eine Rolle spielt. Mhm. Ja? Und Angst spielt da insofern eine Rolle. Auch hier müssen wir wieder fragen bei dieser Freundin, was vermutest du denn, wenn der Blutdruck so hoch ist? Was kann denn passieren? Wenn die dann sagt, ein Herzinfarkt, ich könnte einen Herzinfarkt kriegen oder ich könnte umfallen, verrückt werden, dann würde ich das als Monitoring innerhalb einer Panikstörung bezeichnen. Wenn die sagt, ja, dann habe ich eine schlimme Krankheit, ich weiß nicht welche, aber ich habe da eine schlimme Krankheit, vielleicht eine chronische Herzmuskelentzündung oder was auch immer, oder es gar nicht mal benennen kann, dann würde ich es eher in die Richtung Hypochondrie würde ich dann gehen in der Diagnose. Das muss man differenzialdiagnostisch durch viel Exploration, klinische Beobachtung und so weiter, muss man das diagnostizieren. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Ne? Panikstörung, da stehen halt Panikanfälle im Mittelpunkt, Panikattacken, die ohne Zusammenhang mit einer äußeren Situation entstehen aufgrund von Gedanken oder körperlichen Veränderungen. Und dann geht es in so einen Teufelskreis. Mhm. Den gibt es auch bei der Hypochondrie, aber der ist ein Stück weit anders. Die Hypochondrie, Menschen, die daran leiden, die müssen nicht auch Panikattacken haben. Die haben Angst, eine Krankheit zu haben und checken deshalb Monitoring gibt es da auch. Die stellen sich vielleicht vor den Spiegel und schauen jeden Tag morgens und abends, schauen die ihren gesamten Körper ab, ob da vielleicht irgendwelche Flecken aufgetreten sind. Sie können sich vorstellen, dass es dann ganz schwierig ist, wenn die zum Beispiel sagen, ja, und das mache ich 5 Minuten lang und ich schaue 7-mal hoch und runter, festzustellen, ist das jetzt Zwang oder ist das Hypochondrie? Ja. Das ist wiederum, warum tun sie das? Ja, um zu verhindern, dass ich krank werde. Jetzt im Augenblick würde ich ihr sagen Zwang, um festzustellen, ob ich eine dermatologische Erkrankung habe, ob ich vielleicht Hautkrebs habe, wäre es eher Hypochondrie.
Das heißt, weil wir hatten auch mal tatsächlich einen Patienten, der ist nicht in unserem Einsatzgebiet, deshalb hatte ich ihn nur einmal. Ich denke mal, die Kollegen haben ihn öfter, der tatsächlich auch anrief, es war irgendwie als Blutdruck gemeldet und er sagte, ja, so und so und so. Und der konnte einem direkt die ganze Krankengeschichte auch runterbeten und ich glaube, dass diesen, blablabla, wusste auch ganz schön noch schon, wie es abläuft. Ja. Also das wäre jetzt tatsächlich aber dann gar nicht so der Hypochonder, weil er wusste ja, was er vermutet hat, auch wenn sich das nicht bestätigt hat, sondern das ist dann tatsächlich diese Schiene dann eher Panikstörung.
Ja, scheint mir auch. Also wie gesagt, man muss das im Einzelfall wirklich ausdifferenziert explorieren. Es gibt eben auch die entsprechenden Fragebögen dazu, ne? Diese psychometrischen Fragebögen, womit man das auch nochmal bestätigt oder eben falsifiziert bekommt, ob es in diese oder in jene Richtung geht. Ja, das gibt's also wirklich viel Überschneidungen. Ja.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie entsteht denn eine Hypochondrie? Entsteht sowas durch falsche Kommunikation von Ärzten beispielsweise, beziehungsweise dem klassischen Dr. Google? Denn wir hatten letztens, also meine Freundin wirft mir vor, ich wäre ein Hypochonder.
Aha.
Ja, weil ich hätte ja schon in meinem Leben 5-mal ein MRT gehabt und das wäre ganz klar. Kein Mensch hat 5-mal in seinem Leben MRT gehabt, so jung. Und sie sagte eben, und da muss ich aber sagen, diese Verbindung, ich war beim Arzt, weil ich Probleme mit dem Oberschenkelmuskel hatte. Mhm. Und da war eine Verhärtung. Die ist nicht weggegangen, dann bin ich zum Arzt gegangen und der schreibt mir ein MRT und schreibt auf Verdacht auf Tumor oder Ausschluss Tumor. Und das hat in mir dann schon einen schnellen Puls ausgelöst. Und sie meinte dann, ja, du vermutest da direkt bei einer Muskelverspannung oder Krebs und so. Da würde ich sagen, das wurde vom Arzt schlecht kommuniziert und so ein bisschen getriggert dann auch.
Ich finde, Ausschluss ist immer, man versucht es einfach nur auszuschließen.
Das aber ist ja nicht vom Arzt.
Ja, ich dachte
das ist
tatsächlich
ja nicht vom Arzt schlecht kommuniziert. Darf ich Ihnen ein kleines Beispiel von schlechter Arztkommunikation nennen?
Ja, klar.
Nach einer Odyssee über Sonografien und auch schon CTs Nasennebenhöhlen bin ich dann eben auch im Lungen-CT gelandet vor ein paar Wochen wegen eines persistierenden Reizhustens. Wir nehmen jetzt mittlerweile an, dass es mit einer Verminderung des Abbaus des Enzyms zum Abbau von Histamin zu tun hat. Aber das wussten wir damals alles nicht, ne? Obwohl schon Blutprobe entnommen wurden und so weiter. Und saß dann da also im Lungen-CT. Ne? Warum macht man ein Lungen-CT? Zum Ausschluss, ne, zum Beispiel, ne, genau. Und dann hieß es ja, dann noch Arztgespräch nach der Bildgebung jetzt, okay. Und nach einer halben Stunde habe ich dann mal den Arzt, der immer wieder aus diesem Räumchen da rauskam, angesprochen, habe gesagt, ich habe jetzt nur noch wenig Zeit. Ach ja. Dann noch mal 10 Minuten später und dann sagt, ja, also sofort. Und ruft mich dann auch 5 Minuten später rein, guten Tag, Herr Neudeck, ja, und beginnt dann jetzt das Gespräch so, ja, Herr Neudeck, es tut mir sehr leid, ich muss Ihnen Folgendes mitteilen, dieses ganze Gewusel hier hat dazu geführt, dass Sie jetzt so lange warten mussten, also große Tumore habe ich bei Ihnen keine gefunden.
Aber kleine?
Ja, genau, also so viel Offenes.
Und ich sagte, na, aber vielleicht ein paar kleine. Nein, das kann ich im Moment noch nicht sehen. Das muss ich erstmal durch den Computer laufen lassen. Das finde ich ist jetzt nicht so gut gelungen, der Arzt-Patienten-Kommunikation. Ich habe auch gemerkt, in dem Moment, wo ich da reinkomme und der sagt, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass mein Herz angefangen hat, so ganz schnell, ganz bumm, von einer Millisekunde auf die andere. So ist unser Organismus gestrickt. Nein, nicht Hypochonder. Ich würde mich da auch weniger als Hypochonder sehen, sondern das ist ganz berechtigt, sich Sorgen zu machen und Angst zu haben und sich in die Hose zu machen, wenn man die Ausschlussdiagnose Tumor hat. Das ist doch Bullshit, ne? Ganz klar. Nee, Hypochonder ist anders. Da dreimal bei Dr. Google oder ein paar Mal zu viel ist, dann ist die Karre schon verfahren. Das ist schon ein Versuch der Beruhigung. Das ist nicht der Hypochonder, der entsteht, also die Hypochondrie entsteht nicht dadurch, sondern das ist schon der Beruhigungsversuch. Auch hier wieder Vulnerabilitäten, also familiär Angst vor Krankheiten oder Angehörige, die an einer am besten noch nicht erkannten, zu spät erkannten Erkrankung gestorben sind und oder daran lange gelitten haben, Unfälle und so unvorhergesehen. Also das ist so Live-Events, Familien-Events. Dann eine natürlich vor allem auch eine hohe Intoleranz gegen Unsicherheit. Also Menschen, die es nicht gut aushalten können, wenn irgendwas nicht 100% sicher ist. Das sind so die Voraussetzungen, auf der dann eine Hypochondrie entstehen kann. Ne? Zum Beispiel, wenn man ein paar Monate ein Symptom hat, und keiner einem erklären kann, was das denn ist. Wenn man jetzt, okay, ich weiß, das ist Medizin und das ist keine Naturwissenschaft, das ist eine Humanwissenschaft und da muss man ausprobieren und das liegt dann möglicherweise daran, dass ich selbst in dem System arbeite, im Gesundheitssystem und es weiß. Und dass Menschen, die nicht darin sind, die das nicht wissen, davon zutiefst verunsichert sind. Zum Beispiel auch, dass drei Ärzte zwei verschiedene Meinungen haben. Das muss man dann immer wieder kommunizieren. Ganz wichtig.
Umgekehrt, zwei Ärzte, drei Meinungen.
Ja, das wollte ich auch eigentlich sagen. Ja,
ich habe das genau. Ganz oft, dass ich bei Patienten sitze, einen Arztbrief, also einen Klinikbrief, einen vorläufigen Arztbrief bekommen und gesagt haben, ja, also die waren jetzt da in dieser Klinik, da haben die dann zwei, drei, vier Stunden gesessen, da wurde ein Blutbild gemacht, da wurde alles gemacht, da gab es diesen Brief und eigentlich haben die gar nichts rausgefunden da. Ne? Die haben alles gemacht, aber eigentlich haben sie nichts rausgefunden. Und dann setzt man sich wirklich mit dem Patienten in, klar, da stehen viele Fachbegriffe drauf und ist nur dafür da, im Rettungsdienst, um den zu erkennen, doch, die haben da einiges gemacht. Die haben auch sehr, sehr viel, die haben auch einen Kardiologen drüber gucken lassen, einen Pulmologen. Und da hat man schon so viel rausgefunden und jetzt beruhige ich sie mal. Alles normal. Oder auch für ihr Alter dementsprechend, da kann sowas mal vorkommen. Ja. Um dann, dass die Patienten auch selbst sagen, dann ist ja auch in Ordnung. Dann, okay, vielen Dank, dass Sie mal hingekommen sind.
Ja, das dafür sind ist mal einer erklärt hat.
Dafür sind dass wir aber nicht da. Ja,
einer Zeit genommen hat.
Kommunikation. Auch
natürlich,
oft, weil keine Zeit da ist.
Ja, weil keine Zeit da ist, weil das Wartezimmer proppevoll ist und weil das auch A, nicht besonders gut trainiert wird und B, auch nicht bezahlt wird. Das muss man ganz einfach auch so sagen. Also auch ich bin hier mit meinen Patienten derjenige, der die gründlich über Psychopharmaka aufklärt. Meine Kollegen, meine ärztlichen Kollegen haben dafür, und ich weiß das, keine Zeit, weil die 5-7 Minuten klopft der Nächste an der Tür. Aber wir sind beim Hypochonder. Die Hypochondrie, der Mensch mit der Hypochondrie hätte dann gesagt, vielen Dank, und wäre aber eine Woche später mit dem gleichen Befund wieder zum Arzt gegangen. Und Ärzte haben es da auch nicht einfach, weil die hypochondrischen Menschen oder Menschen, die das Kriterium der Hypochondrie erfüllen, die kommen und wollen Ausschluss. Ausschluss von dem, Ausschluss von dem, Ausschluss von dem. Die wollen dann schauen sie noch das Vitamin B12, dann schauen sie noch das Vitamin D, dann schauen sie noch Zink, dann schauen sie noch Eisen, dann schauen sie noch das, dann schauen noch jenes.
Dann ist meine Mutter, glaube ich, ein Hypochonder. Die kommt nämlich immer mit ihrem Vitamin.
Und, das ist ja auch ganz aktuell und ist ja auch wichtig, ne? Was bei der Hypochondrie dann auffällt, ist, dass die Ärzte abwägen müssen, inwieweit sie dann ihre Patienten da auch einschränken und wie weit sie eine Grenze ziehen und inwieweit sie da immer weitermachen. Weil es scheint ja so fast so zu sein, dass wenn man nur lange genug diagnostiziert, dann irgendwas ja auch findet, weil der menschliche Körper nun einfach eine Maschine ist, die Betriebsgeräusche auch produziert.
Wenn man dann auch sagt, ja, also der Wert ist jetzt gerade ein bisschen erhöht, dann ist das schon...
Und wenn der Wert erhöht ist, ist das eigentlich dann der Hinweis auf eine multimorbide, prokretiente, tödlich verlaufende Erkrankung.
Nach Morbus Google sowieso immer dann.
Ja. Ich sage immer, wer misst, der findet. Deshalb Minimaltherapie betreiben.
Also es ist einmal wirklich krass passiert, dass wir einen Laptop vor uns hatten von dem Patienten und wir ihm wirklich versucht haben, immer wieder auszuschließen. Er hat immer wieder neu was reingegangen. Und es könnte ja auch das sein. Und haben Sie das schon bei mir ausgeschlossen?
Genau, das ist dieser Wunsch nach Sicherheit. Dieser Wunsch nach hundertprozentiger Sicherheit, das nicht aushalten können eines Restrisikos. Und das, da sind wir bei der Therapie, lernen die Patienten in der Therapie, nämlich Restrisiken auszuhalten, mit Restrisiken umzugehen und zwar angemessen damit umzugehen und damit in einem Sinne von, der Fachbegriff dafür ist Habit Reversal, also eine Gewohnheit, ne, die man umgestaltet sozusagen, etwas zu tun, das mit dem Checking- und Monitoring-Verhalten inkompatibel ist. Also etwas zu finden, was sie stattdessen machen können, statt sich vor den Spiegel zu stellen, statt sich ans Internet, an den Computer zu setzen, im Internet zu recherchieren, nach
ein-, zweimal Woche pro Woche den Rettungsdienst zu rufen.
Ja, wobei ich mich auch da noch an eine Frage erinnere. Die sind doch immer in den Notaufnahmen.
In den Notaufnahmen, ja.
Oder die rufen den Rettungsdienst wie oft. Das sind tatsächlich eher die Patienten mit Panikstörungen.
Genau, das ist mir jetzt nämlich dann auch aufgefallen gerade, weil der Patient, der wusste ja, der wollte ja nicht irgendwas ausschließen, sondern der war ja einfach...
Genau. Na, die Patienten mit Hypochondrie gehen zum Niedergelassenen, gehen zum Internisten, gehen zum Facharzt und wollen sich dort bestätigen lassen, dass sie gesund sind. Und zwar 100%, dass 100% ausgeschlossen ist, dass da was ist.
Ausschlusskrankheit.
Ausschlusskrankheit, weil sobald irgendetwas nicht stimmt, denken die, sie haben eine schlimme Krankheit. Sobald irgendetwas nicht stimmt, denkt der Panikpatient, er bekommt einen Herzinfarkt, wird verrückt, könnte in Ohnmacht fallen, aber er denkt nicht, er hat eine Krankheit. Das ist der Unterschied.
Ja, also ich erinnere mich an eine Patientin, da werde ich meinen Kollegen auf jeden Fall sagen, dass das nicht Hypochondrie ist, sondern eher Panik, auch wieder Bluthochdruck.
Da merkt man mal wieder, wie sehr man sich da auch in die Irre führen lässt.
Ja, natürlich.
Auch nur mit seinem, das lernt man ja auch nicht, weder im Notfallsanitäter, glaube ich, das in der Form oder der Schwerpunkt, als auch im Rettungsanitäter natürlich überhaupt nicht. Wie sehr man dann auch einfach durch sein Selbstdenken dann auf einmal da so eine Diagnose stellt, irgendwie sagt, Hypochonder, obwohl es eigentlich ganz klar was anderes ist.
Sagen wir mal, wie ich stelle das fest im Rettungsdienst. Ich komme zu jemandem, vielleicht fahre ich auch öfter mal dorthin und merke, das ist wirklich, da ist nichts. Der ruft uns wirklich an, weil er eben diese Ausschlüsse haben. Ja. Wie gehe ich da vor? Wie könnte ich das kommunizieren? Vielleicht?
Also kommunizieren, denke ich, im Rettungsdienst, ganz ehrlich, gehen Sie auf den Patienten ein und schauen Sie, ob Sie irgendwas finden, was der wirklich braucht.
Mhm. Okay.
Ja, vielleicht ein bisschen ein Gespräch, vielleicht jemand, der sich mehr kümmert. Vielleicht fragen Sie ihn oder sie, ob es da jemand gibt, der sich mal, ne, den Sie mal kontaktieren könnte oder den Sie für Sie kontaktieren könnten, sodass Sie gar nicht erst auf diese Geschichte eingehen und beruhigen Sie die Patientin insofern, dass Sie das, wie weit Sie es können, weil antherapieren oder da in diese Richtung was machen, da ist da nicht die richtige Situation für.
Die Frage ist denn, wie kann man das denn herausarbeiten? Was ist denn jetzt, also zum Beispiel der Klassiker ist ja irgendwie Brustschmerz oder so. Inwiefern ist das jetzt wirklich oder dann doch gar nicht?
Naja, also es gibt ja, das machen wir auch in der Psychotherapie dann irgendwann, nachdem die Patienten auch gelernt haben, Unsicherheit zu ertragen.
Panikattacke sowohl, übrigens immer Brustschmerzen.
Sowohl die Patienten mit Panik, als auch die Patienten mit Hypochondrie, als auch die Zwangspatienten, dass sie Unsicherheit tolerieren können. Ja, Symptome tolerieren können. Dann gehen wir hin und schauen, was ist denn jetzt wirklich der Unterschied zwischen der Panikattacke, die 3 Minuten dauert und dann ist man verschwitzt und dem Herzinfarkt, der tödlich enden kann. Und da gibt es Unterschiede. Also ein markanter Unterschied ist, wenn Sie bei der Panikattacke, wenn Sie durch die Gegend dann laufen, dann geht es ihm besser. Oder zumindest wird es nicht schlechter. Das ist bei einem Herzinfarkt nicht unbedingt so. Nein, das ist gar nicht so. Natürlich ist es gar nicht so. Beim Herzinfarkt haben sie keinen Herzrasen.
Mhm. Also, wenn, dann ist aber auch kurz vor...
Ja, das merken sie dann kaum noch oder spüren sie gar nicht mehr. Also da gibt es Unterschiede, die kann man sich auch anschauen in Fachbüchern und die gehen wir dann einzeln durch, damit da so eine Diskriminierung stattfindet, eine Diskrimination stattfindet zwischen, aha, hier dran kann ich festmachen, das ist wirklich gefährlich und hier dran kann ich festmachen, dass es gar nicht so gefährlich ist.
Ja. Letzten Endes ist es für uns sowieso schwierig, weil den Patienten ja meistens gar nicht kennen vorher und nein, da jetzt auch an, auf
nicht zu sein. Immer ist, on the worst case denken.
Ja, Hypochondrie, dann bringt man ihn ins Krankenhaus, wenn man da dann festgestellt und das öfter vorkommt. Manchmal hört man ja in der Notaufnahme, ach, Herr Müller schon wieder.
Der Herr Müller, ne?
Mal diese Woche jetzt.
Genau.
Na, dann weiß man, okay.
Und wenn man bei der Frau Meidig, die ist ja wieder Herr Müller und die fällt dann um, dann will man das nicht gewesen sein. Also da muss man immer, denke ich, wirklich an Worst Case denken. Es sei denn, man hat eine ganz große Sicherheit, dass das jetzt hier wirklich anders handelbar ist. Und man unterhält sich 5 Minuten mit der Person und die sagt, ja, jetzt ist auch irgendwie wieder besser. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber ansonsten, denke ich, muss man da auch an das Schlimmste denken und auch so handeln.
Also ich hatte jetzt im letzten Nachtdienst eine Patientin, die hat angerufen, weil sie hohen Blutdruck hatte wohl. Und sie hat sich den selber mehrfach gemessen. Und der war wohl dort scheinbar bei über 200 sowieso. Bei uns war er bei 150 rückläufig, also auf dem besten Wege. Mhm. Und sie erzählte dann im Gespräch, also man merkt das schon, wenn Patienten dann anfangen, so mit Fachbegriffen um sich zu werfen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ja. Oder dass man einem denkt, es kommt einem so nicht so ganz koscher vor, das Ganze. Das sind immer die Patienten, die sich sehr mit sich und ihren Diagnosen beschäftigen auch.
Das ist mal die Frage, so haben sie einen medizinischen Hintergrund? Also
ja,
haben sie
früher mal gehabt? Dann sagte sie aber, so und so und so und so, ja, ich nehme auch das und das und das. Und ja, wissen Sie, also meine Mutter ist ja daran verstorben. Okay, da muss man schon mal, Ist natürlich aber auch ein Risikofaktor ja gleichzeitig wieder. Und dann aber der Ausschlaggebende war wohl der Hausarzt, der zu ihr sagte, ja, es könnte sein, dass hier irgendwann mal das Herz stehen bleibt. Dann bräuchte sie halt einen Schrittmacher. Wo ich mir natürlich auch denke, wie kann man sowas als Hausarzt zu einem Patienten sagen?
In so einer Situation und mit solcher Vehemenz dann auch ausgedrückt, das ist, ich möchte die Hausärztin oder den Hausarzt hier nicht protegieren, aber wenn sie den Patienten da vor sich haben und rausschauen und da sitzen 20 Leute im Wartezimmer und auf der Treppe stehen auch noch welche, sodass sie sich überlegen, dass sie einen Sicherheitsdienst einschalten, weil die Menschen ungeduldig, unfreundlich, aggressiv und teilweise schon beleidigend sind, dann man muss da nicht unbedingt jetzt Verständnis für haben, aber es erklärt dann tatsächlich auch manchmal eine solche eher rüde Art der Kommunikation. Das heißt nicht, dass es angemessen ist.
Aber jetzt habe ich schon wieder gemerkt, weil die Patientin haben wir als Hypochonder klassifiziert.
Die hatte Panik.
Aber das ja nicht Panik, wusste, ne? Genau. Sie sagte Panik. Einfach nur, ja. So, das ist halt wieder dann Panik.
Das ist schön. Ja, die Patienten mit Hypochondrie, die rufen nicht so oft den Notdienst. Die machen die Termine beim Facharzt, die machen die Termine beim Allgemeinpraktiker. Genau. Ja. Und die checken tatsächlich sich selbst vom Spiegel, die beobachten die eigenen Körperfunktionen, messen unter Umständen die ganze Zeit Blutdruck und checken bei Dr. Google. Die rufen selten oder weniger tatsächlich den Notdienst an.
Und wann landen die dann bei Ihnen?
Ja, leider Gottes oftmals nach langer Odyssee durch die Arztpraxen, wo man die dann halt als lästigen Patienten vielleicht sieht oder als Patienten, der immer wieder kommt und man nicht weiß, was der braucht und oder auch als depressiv. Ne? Die kommen öfter tatsächlich dann häufig sogar mit der Vordiagnose Depression. Die sind überhaupt nicht depressiv, sondern haben eine solche Störung. Meist dann, wenn es tatsächlich zu viele Kranktage sind, wenn der Leidensdruck zu groß wird, kommen die aus eigenem Anlass, ja, aus eigener Motivation.
Und dann ist das also mehr so ein Zufallsbefund. Also da kommt dann nicht schon ein Hausarzt, der eine Überweisung geschrieben hat, Verdacht auf Hypochondrie.
Selten.
Und einfach gar nicht mehr behandeln lassen ist
auch kein Therapieeinsatz.
Gar nicht mehr behandeln lassen bringt natürlich die Gefahr mit sich, dass man unentdeckterweise Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommt.
Ja. Ja,
das ist, ne, das ist keine Lösung, nee.
Wirklich super.
Also das ist ja, heißt ja nicht, dass man nicht zur Vorsorge gehen soll. Ja. Nee, gehen Sie zur Vorsorge. Stimmt. Das Argument, ja, und wenn ich bei der Vorsorge war und zwei Tage später könnte ich ja was haben, das zählt ja nun wirklich nicht, weil wenn Sie nicht bei der Vorsorge gewesen wären, dann hätten Sie es auch. Also das macht ja keinen Sinn. Also nein, man soll... Und man kann natürlich die körperliche Gesundheit pflegen und das sollte man auch, aber eben in einer angemessenen Art und Weise.
Ich finde das immer super interessant, wenn wir Transportverweigerungen unterschreiben müssen oder auch aufschreiben bei uns, zumindest in Rostock, müssen wir Symptome aufschreiben und danach auch die Folgen. Und so muss ich teilweise auch aus einem Sprunggelenk, was vielleicht nur gezerrt ist und wo der Patient sich schon entschieden hat, nee, ich bleibe zu Hause, dann wirklich immer aufschreiben. Und so wurde so gesagt, dass immer am Ende so, es könnte eine Lebensgefahr daraus entstehen, weil die Person dadurch stolpert, auf den Kopf fällt, eine
Hirnblutung
hat. Und dann steht am Ende immer tot.
Und da sagt Professor Dr. Dr. Carsten Fehn, Rechtsanwalt bei uns im Podcast, schreibt doch oft, dass das Leben immer tödlich verläuft.
Ja. Man müsste ich eigentlich immer drunter schreiben.
Das ist tatsächlich das Ende vom Lied. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich das Ende vom Lied. Und es ist doch so, dass wir auch mit dieser Tatsache, die eine der wenigen Tatsachen sind, auf die wir uns verlassen können. Also ich habe es vorhin schon mal mit dem Finanzamt gehabt, außer dem Tod sind es die Steuern, auf die wir uns verlassen können, auf sonst nicht allzu vieles. Ne? Wobei aber der Tod nicht jedes Jahr steigt. Ne? Das ist was nochmal was anderes. Aber nein, sogar mit dieser Tatsache können wir arbeiten, nämlich den Patienten sagen, so, wir wissen tatsächlich, das Leben endet tödlich. Am Ende ist es final für uns alle. Aber was machen Sie jetzt? Wollen Sie jetzt Ihre Zeit damit verbringen, sich damit zu beschäftigen, was dann ist? Oder wollen Sie Ihr Leben leben?
Genau. Schöne Schlussworte auf jeden Fall. Wir haben heute richtig viel gelernt, auch vor allem zu differenzieren zwischen diesen, ja, muss man mittlerweile sagen, drei Sachen, Angststörung bzw. Panik, dann die Zwangsstörung und die Hypochondrie. Und ich ich und auch Kollegen haben vieles als Hypochondrie abgetan, obwohl es dann meistens dann doch eher so in die Panik reingeht, in die Angststörung.
Ja. Ne? Ja. War auch interessant, man kennt die Panikpatienten ja wirklich dann nur sehr hyperventilieren, voll in der Panikattacke und schwierig die rauszukriegen. Dass das auch sich so dann äußern kann zum Beispiel, das war mir zum Beispiel auch noch gar nicht klar. Also ich nehme auch sehr viel mit. Was mich interessieren würde noch, stand jetzt nicht im Skript die Frage, ich hoffe, Sie können trotzdem beantworten.
Oh, genau, das sind die 5% von dir.
Genau.
Wurde am Anfang nicht vorgegeben, aber die Fragen, die stellen wir vorher schon, mal, damit man sich ein bisschen darauf einstellt.
Würden Sie sagen, dass man, vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, oh, das, ich habe das ja auch so ein Putzfummel, ich habe diesen so ein bisschen, würden Sie sagen, dass man im Prinzip die Psyche oder der Charakter sich zusammensetzt aus ganz vielen Anteilen, wo wir die Extreme als Krankheit bezeichnen würden?
Ja. Ich möchte jetzt nicht so eine bekannte, aus der Politik bekannte Persönlichkeit nachahmen und sagen, ja, und nichts mehr sagen, sondern so ist das. Und genau diese dimensionale Betrachtung ist ganz wichtig, dass am einen Ende des Kontinuums eben Schüchternheit steht und am anderen Ende des Kontinuums Dramatik, dass an einem Ende des Kontinuums überholte Risikobereitschaft steht, an dem anderen Ende völlige Intoleranz gegen Unsicherheit. Das sind diese Kontinuen und wir bewegen uns auf diesen Kontinuen, die alle Anteile unserer Psyche sind, und wenn wir uns da in Extremrichtungen, also an die Enden dieses Kontinuums, dieser Dimension bewegen, dann treten psychische Erkrankungen auf. Bedeutet aber auch, je mehr wir auf dem Kontinuum, auf der Dimension uns bewegen können, desto besser, weil das heißt Flexibilität. Je mehr wir eingerastet sind an einer Stelle, desto rigider und desto rigider, desto mehr Vermeidung und desto mehr Vermeidung, desto anfälliger für psychische Erkrankungen.
Also jeder darf ein bisschen narzisstisch sein, jeder darf einen kleinen Putzfummel haben,
natürlich.
Jeder darf ein bisschen arrogant sein.
klar.
Ein bisschen, ja,
ein bisschen ängstlich, ein bisschen traurig. Ja, natürlich, ja klar. Auch alles mal zur gleichen Zeit, da weiß man manchmal gar nicht, wo einem der Kopf steht.
Ja.
Und manchmal hilft, wie der Professor Hecken ja auch schon mal gesagt hat, manchmal hilft einfach auch ein Schluck Bier. Ne? Das ist in der Tat so.
Ja, schön. Also ich bin jetzt ein paar Personen in meinem Bekanntenkreis durchgegangen und kann denen wahrscheinlich alle sagen, ihr könnt weitermachen, so wie ihr seid.
Ja, ja, aber klar. Ganz
cool. Ich denke mal, ihr da draußen auch, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall, schreibt uns gerne an info@redderview.de. Wir tragen gewisse Fragen auch gerne noch weiter. Ansonsten hat es uns wirklich gefreut, dieses Jahr mit Ihnen auch immer wieder zu gestalten. Und ich hoffe, Sie sind nächstes Jahr auch wieder dabei. Es gibt bestimmt noch einiges zu erzählen. Wir haben ja auch viele Fragen immer noch zu bekommen. Ja, haben Sie auf jeden Fall ein schönes Restjahr. Und
genau, rutschen Sie gut.
Jetzt rutschen Sie gut rein.
Muss man jetzt schon
Weihnachten, genau. Schönes Halloween. Was
ist noch, es ist jetzt erstmal noch trocken und ich freue mich auf den Frühherbst und dann auch darauf, nächstes Jahr wieder mit Ihnen hier zu sitzen. Die Psyche ist ein weites Feld, also da gibt es bestimmt noch ein paar interessante Aspekte, die wir besprechen können. Vielen Dank.
Gut, ciao, ciao.
Tschüss, ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.